Erste Episode, wir sind drin in was eigentlich der Kona Coffee Club sein sollte. Mittlerweile ist es hier 10 Uhr deutscher Zeit und der Podcast muss noch aufgenommen, geschnitten, hochgeladen, getaggt etc. werden. Das heißt, er ist eher so ein Lunch Club geworden, Göckeman. Und bei dir ist es abends auf Big Island, das ist der Bier Club dann bei dir. Also es ist alles, aber kein Coffee Club, was wir uns vorgenommen haben. Das Leben hatte andere Pläne. Und da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Auch die nächsten Tage werden herausfordernd, sage ich jetzt mal. Kommen wir gleich zu. Aber erstmal, was war da schon wieder los bei dir? 13 Flieger verspätet und du bist gerade in die Wohnung gerusht. Du hast erzählt, du hast das Apartment noch nicht mal angeguckt. Du bist direkt an den Laptop und rein hier ins Kona, was auch immer, Club Podcast.
Ja, bei uns würde ich jetzt eigentlich sagen, ist es der Kona Sundowner. Aber auch das, ja. Auch das ist es nicht. Ich bin ja jetzt tatsächlich seit Sonntagnacht sind wir gelandet auf Oahu und ich war noch nie so spät im Bett wie jetzt und wir haben es jetzt wirklich 10 Uhr. Also die letzten, gestern Abend war schon revolutionär, gestern war ich glaube ich um 20.30 Uhr im Bett. Die ersten zwei Nächte ist uns allen dreien wirklich immer so um 19 Uhr die Augen zugefallen. Und ab 2-3 Uhr morgens war Halligalli, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber heute war es dann eigentlich so geplant, dass wir, ich hatte zu dir gesagt, so, was haben wir gesagt, 20:30 glaube ich. Also doch ein bisschen später als üblich, weil ich nämlich direkt vom Flughafen nicht mit den NG Training 12, nicht Ocean's 11, sondern Kona 12, die sind ja hier am Start und mit dem habe ich mich gleich in der Brewery getroffen, dass ich zumindest mal alle versammelt sehe. Und dann haben wir rechtzeitig einen Flug gebucht von rüber nach Big Island. Also rechtzeitig heißt jetzt nicht vor einem Monat, sondern am Montag haben wir ihn gebucht, aber halt so rechtzeitig, dass es überhaupt kein Problem wird, dass wir um 18 Uhr in der Brewery sind. Und dann habe ich aber eine Mail bekommen, dass der Flug wir sollten um 14 Uhr wegfliegen von Oahu, dass der vorverlegt wurde, dass wir nicht um 14 Uhr fliegen, sondern um 13 Uhr fliegen, was natürlich so ein bisschen blöd ist, wenn du halt eigentlich Bock hast, den Vormittag noch entsprechend zu genießen. Na gut, ging nicht anders, dann mussten wir halt ein bisschen früher aus dem Hotel los, waren dann am Flughafen und dann haben wir aber den Flug nicht gefunden auf der Anzeigetafel, sind zum Gate gegangen und dann war der vorverlegte Flug quasi, wurde auch gestrichen, so dass wir dann erst um 16 Uhr geflogen sind, so dass dann der heutige Tag eigentlich aus 4 Stunden Honolulu International Airport bestand, was natürlich ein bisschen fies ist, wenn ein Flug auf dich wartet, der 30 Minuten dauert. Aber das haben wir dann auch hinbekommen und dann war es wirklich Touchdown, Kona Airport, gleich wieder dieses Gefühl, was man irgendwie kennt, so dieser Wind, der ist auch irgendwie nochmal anders gefühlt als auf Oahu. Ich glaube auch tatsächlich, dass es so ist, wahrscheinlich durch die Thermik, weil es irgendwie über die Lavasteine aufgeheizt wird oder so. Auf jeden Fall genau dieses Gefühl, was ich jedes Mal habe, wenn ich hier in Kona aus dem Flieger steige. Du denkst, es ist der heiße Wind der Turbine, ist es aber nicht, sondern es ist einfach der heiße Wind der Insel und dann bist du auch sofort wieder, Car Rental hat alles super schnell geklappt, Gepäck hat super schnell geklappt und ratzfatz sitzt du in deinem Mietwagen und fährst über einen Ali Drive, nicht über einen Ali Drive, sondern über einen Highway und denkst so, ach wie cool. Und dann war ich wollten wir uns um 6 treffen, 17:45 war ich dann in der Kona Brewery, der erste, der mir dann über den Weg gelaufen ist, als ich meine Truppe gesehen habe, war Jan Siversen, wo du auch so denkst, es ist irgendwie so, du bist in diesem Dorf und die ersten, die du siehst, sind dann halt doch irgendwie Deutsche. Und dann haben wir einen coolen Abend jetzt mit den ganzen Athleten gehabt, auch wieder so extrem entspannt. Lars Wichert, der irgendwie die letzten Tage so ein bisschen mit Basti und Fritz abhing, hat sich dann auch noch zu uns an den Tisch gesetzt. Und so waren wir da irgendwie gleich in illustrer Runde. Und es war dann auch wieder so die klassischen Sachen, die vor dem Start passieren. Aber da gehe ich dann gleich zu ein. Und dann halt noch im Supermarkt so die ersten Sachen gekauft. Und dann kam dann irgendwie einer um die Ecke, grinste mich so an und meinte dann Moin und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich ihn nicht kannte und dann, ja gut, und dann meinte er, cool, dass du da bist und freue mich schon auf euren Kona Coffee, so hat er das dann nämlich genannt und dann dachte ich auch nur so, mal gucken, heute wird es kein Kona Coffee werden, also zumindest nicht in Deutschland, aber das war natürlich absurd irgendwie, dass du dann im Supermarkt gleich erkannt wirst und angequatscht wärst, weil es beim Safeway um 21.15 Uhr auch nicht mehr so voll war. Ja, und dann halt rein ins Apartment, was wir jetzt gerade eben vor 5 Minuten bezogen haben. Also ich habe mich jetzt hier wirklich in dem einen Zimmer verkrümelt und habe noch nicht viel mehr gesehen, außer dass der Balkon tatsächlich ausgerichtet ist und es müsste so ziemlich genau hinkommen. Wir sind hier im Sea Village, also es müsste ziemlich genau hinkommen mit dem Wendepunkt der Schwimmstrecke. Also da bin ich mal sehr gespannt und jetzt bin ich quasi seit ein paar Stunden mittendrin im Kona-Geschehen und wir nehmen die erste Ausgabe des Kona Coffee Clubs / Kona Sundowner / Lunch Brunch auf.
Ja, was es dann wird, müssen wir es mal angucken. Morgen wird es bei mir, ist es okay. Dann bin ich aber das Wochenende unterwegs und wir hatten ja ein bisschen gesagt, Nils nimmt abends auf, ich nehme morgens auf, aber da haben wir ein paar Sachen nicht bedacht, dass alleine schon nach dem Race, wenn das Rennen bis 3 Uhr nachts in Deutschland geht oder bis 3.15 Uhr, ich dann theoretisch um 6 wieder aufstehen müsste, um die Episode zu machen. Da kommt dann noch was im Weg. Das werde ich dann morgen verraten, was es ist. Wir müssen ja jetzt so von Episode zu Episode denken. Das heißt, wir können ein bisschen anteasern schon mal.
Den Spannungsbogen hochhalten.
Genau, den Spannungsbogen hochhalten. Warum es bei mir schwierig wird. Also die Episoden Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag, die werden dann noch spannend, Nils. Aber schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, ob wir das hier alles hinkriegen und wann die Episode kommt. Also ihr merkt, es wird mehr durcheinander, als wir wollten, als wir geplant haben. Aber so ist das Leben manchmal. Und jetzt müssen wir gucken, wie du so schön immer sagst, die Leute müssen ihren Plan anpassen ans Leben, an die Gegebenheiten und gucken, wie man es trotzdem durchzieht. Und das steht uns beiden jetzt auch bevor, wie wir das hinkriegen. Und aber darum soll es gar nicht so viel gehen. Das wird der rote Faden hier im Podcast und der Running Gag, was es dann ist, der Coffee, Lunchbreak, Sundowner oder das Bier, was wir zusammen trinken. Alle, irgendwann wird dieser Podcast kommen. Wann, weiß keiner. Aber es geht natürlich um Hawaii. Was sind denn schon die neuesten News, die du beim Treffen deiner Athleten gesehen hast? Sind die alle nervös? Ist das Age-Group-Rennen schon heiß gelaufen? Was sind die ersten Stories, die du von der Insel bekommen hast? Weil deine Athleten sind ja schon länger da alle.
Die sind schon länger da und das, was du gesagt hast mit diesen Pläne anpassen, das ist eigentlich, trifft es auch ganz gut das Motto, was heute war. Ich habe schon den ersten Anruf von Ruben bekommen, der ja auch Athleten von uns betreut, und Ruben hat mir erzählt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber der Athlet, der war auch dann tatsächlich noch beim Treffen, aber das sage ich gleich, extrem cooles Mindset. Einer so von den Athleten, für die es halt absoluter Lebenstraum ist, mal auf Hawaii zu starten, und der auch nicht so 100% damit gerechnet hat sich beim Ironman Hamburg qualifiziert. Aber irgendwie war das schon so, dass wir gemerkt haben, ey, das geht irgendwie in die richtige Richtung. Ich glaube, er hat dann auch so ein, zwei Positionen ist er, glaube ich, nachgerückt. Ich will jetzt aber nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall hat er ein gutes Rennen gemacht und hat dann wirklich sich den Traum erfüllt, sich für Hawaii zu qualifizieren, und hat halt gesagt so, ey, once in a lifetime, ich nehme einfach alles mit, was da ist. Und dann hat er, ich glaube, es war heute oder gestern war es, ist er mit dem Beachcruiser, also die Mieträder, den Alidrive lang gefahren und hat sich auf gut Deutsch auf die Schnauze gelegt. Ist irgendwie von der Pedale abgerutscht. Und mit dem Vorderrad dann wahrscheinlich mit Flipflops dann ins Vorderrad. Und wirklich so hingefallen, so unglücklich hingefallen, dass er eine fiese Platzwunde an der Stirn hat, sich das Kinn aufgeschlagen hat und, das ist das eigentliche Problem, den Mittelhandknochen gebrochen hat.
Ach nein. Und
du kannst dir aber nicht vorstellen, wirklich mit was für einem unfassbar coolen Mindset er eben in der Kona Brewery ankam. Also dieses halt das ledierte Gesicht, so das Kinn aufgeschabt, da wurde es auch genäht, dann halt die geklebte Augenbraue. Ein Kissen, damit er seine Hand hochlegen kann, weil der Dude will einfach starten, also er war heute beim Arzt und der Arzt hat gesagt, du kannst starten, also der hat ihm das offizielle Okay gegeben. Das Gute ist, er hat wirklich keine Schmerzen, also er hat überhaupt keine Schmerzen. Der Arzt hat auch gesagt, es kann jetzt auch nicht schlimmer sein, weil es ist irgendwie sehr dankbar in der Mittelhand gebrochen. Man müsste es rein theoretisch nicht mal mehr tapen. Jetzt ist halt das Problem, dass die Hand logischerweise, weil es gestern erst passiert ist, ziemlich stark geschwollen ist. Und die Schwellung, die muss natürlich raus. Ansonsten wird es natürlich schon ein bisschen Spießrutenlauf. Aber sein Plan ist jetzt halt, die nächsten zwei Tage dafür zu sorgen, dass die Schwellung abschwillt. Deswegen hat er halt auch dieses Kissen dabei. Also er hat dann quasi die Hand so auf dem Tisch, auf dem Kissen abgelegt, damit es halt sauber ablaufen kann. Und wirklich Riesenkompliment an diesen Spirit. Der Dude war so gut drauf, dass auch alle anderen am Tisch, ich meine, es war halt schon abgefahren, weil alle Athleten, die sich qualifiziert haben, haben sich jetzt ja auch das erste Mal gesehen. Klar, so die Hamburger Truppe kennt sich. Dann sind da einige dabei, die haben sich auch schon mal in Trainingslagern gesehen. Aber es waren tatsächlich auch zwei Athleten jetzt dabei, die ich auch das allererste Mal überhaupt gesehen habe. Die aber schon seit ein, zwei Jahren Pläne von uns kriegen. Also es war natürlich eine ganz witzige Situation. Und die waren aber halt alle echt so beeindruckt, wie cool er das gemacht hat. Und du hast es gesagt, die Pläne müssen angepasst werden. Jetzt ist natürlich einfach wirklich nur noch das Ziel, irgendwie zu finishen. Ob das jetzt schlau ist oder nicht, lasse ich mal unkommentiert. Aber ich meine, wie bitter ist es, wenn du wirklich so dir deinen Lebenstraum erfüllst und dann fällst du 3 Tage vorher so unglücklich auf die Nase, dass jetzt halt wirklich einfach das schon, ja, in ganz, ganz großen Ausführungen, Ausrufezeichen steht, ob es klappt oder nicht. Nee. Guck mal, du merkst, ich bin schon total übermüdet. Wie heißt es denn? Nicht Ausrufezeichen, Tüdelchen. Wie nennt man das denn? Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall nicht Ausrufezeichen. Ja, du sprichst dann jetzt hier doch auch wieder relativ viel Englisch so die letzten Tage, da ist man dann einfach so ein bisschen durcheinander.
Ach, ich lass es einfach so mal stehen, das ist herrlich.
Nicht. Lass es einfach mal also, so stehen.
Das Mindset in der Truppe ist sehr gut. Und ich meine, wenn das Mindset gut ist und dann kommt einer, dem sowas passiert und jeder wäre, also keine Ahnung, was ich gemacht hätte, aber das ist bei den meisten wäre es vor komplettem Nervenzusammenbruch bis boah, also es gibt ja kein Worst-Case-Szenario. Du gibst richtig viel Asche aus, erfüllst dir deinen Lebenstraum, fliegst dahin 3 Tage vorher, weil du mit einem Beach-Cruiser irgendwo über einen Ali-Drive cruist, nicht aufpasst, legst du dich auf die Fresse und das Rennen ist in Gefahr. Und wenn man dann so ein Mindset hat und sagt, ey, ich switche jetzt mein Mindset und guck, dass ich alles hinkriege, um hier an den Start zu kommen, das ist natürlich schon inspirierend und geil. Und also klar, vorausgeht es immer wichtig, dass der Arzt das Go gibt, aber das ist natürlich, das sind so Stories, ah, die sind einfach, das ist gut, guck, hätten wir das jetzt nicht gemacht, wärst du nicht vor Ort, diese Story hättest du schon wieder nicht erzählen können. Also das ist so.
Jetzt kommt die zweite.
Ja, warte, jetzt da kann man sich zweite. Richtig viel von abschneiden. Erzähl die zweite Story.
Und jetzt kommt die zweite Story unter dem Motto, das Ziel ist es als Trainer, die Athleten gesund an den Start zu bringen. Und wir haben diesmal wirklich sogar 2 Ausgaben gemacht, weil es halt einfach so viele Athleten waren, wo wir die Athleten so Masterclass Monday Kona Edition vorbereitet haben. Einmal so, was die letzten Wochen des Trainings anbelangt, worauf man achten sollte. Mit einigen Athleten haben wir auch Heat Prep gemacht, so dass sie halt auch ein bisschen darauf eingegangen, wie sie das machen sollen. Und zweite Ausgabe war dann halt, wie man halt optimalerweise die Reise übersteht, wo man auf Hawaii gut shoppen kann, bla bla bla. Also dieses Ganze, um die Athleten halt optimal vorzubereiten. Und ich gucke dann ja auch immer, was alle Athleten trainieren. Und dann habe ich halt bei einem Athleten auch gelesen, Schwimmeinheit konnte ich durchziehen, habe hier in Honolulu ein Becken entdeckt. Das war aber gestern. Dann dachte ich so, warte mal ganz kurz, heute ist Mittwoch, gestern war Dienstag, wieso ist er denn Dienstag noch nicht in Kona? Na gut, wahrscheinlich ist er heute erst angereist und hat dann irgendwie auch so ein Stopover in Honolulu gehabt und hat dann noch die Schwimmeinheit in Honolulu absolviert. Und heute kam dann die Nachricht von Fritz, er wird von Fritz trainiert. Ah, sieht schlecht aus und ist erkältet und so. Und dann meine ich, ach shit, war das dann irgendwie beim Flug in Honolulu und wieso ist er denn überhaupt erst so spät angereist? Und dann meinte er, nee, der ist mit mir zusammen angereist und Fritz ist, glaube ich, vor einer Woche angereist. Hä? Wieso war der denn in Honolulu? Und dann hat er halt, ich meine, das ist schon wirklich allererster Klasse zu sagen, ich will ja auch noch ein bisschen was von den anderen Inseln erleben. Das ist halt morgens nach Honolulu geflogen, weil er sich Honolulu auch noch angucken wollte. Hat dann aber tatsächlich noch die Schwimmeinheit irgendwo in Honolulu absolviert, ist abends zurückgeflogen und dann halt am nächsten Tag läuft dann die Nase so ein klein bisschen, wo man halt so denkt, naja. Man sollte ja versuchen, den Stress zu minimieren. Und ich habe ernsthaft gesagt, Leute, achtet darauf, wenn ihr in den Supermarkt geht, nehmt immer einen Pullover mit, weil die Supermärkte sind relativ runtergekühlt, nicht, dass ihr euch da noch erkältet. Und ich meine, das ist natürlich auch so, wo du denkst, kann man ja auch machen, also ist ja auch total cool, aber ich habe immer noch so dieses Profi-Mindset, wo du schon 4 Tage vorher am besten gar nicht mehr in den Supermarkt gehst, weil du halt irgendwie Schiss hast, dich zu erkälten oder sonst irgendetwas. Und er ist halt einfach so cool, dass er denkt, ach komm, dann fliege ich nochmal nach Honolulu 3 Tage vorher, guck mir einfach nochmal an, wie Waikiki ist und sowas alles. Naja, und wenn dann ein bisschen die Nase läuft. Aber heute ist Mittwoch, in den nächsten 2 Tagen wird er sich hoffentlich schon davon erholen. Ist vielleicht nee, jetzt ja auch nicht, immer so ein kleines bisschen...
Der fliegt.
Stimmt, morgen ist der Flug nach Maui gebucht. Oh Mann, aber da dachte ich echt schon so, oh Mann.
Der wollte auch noch den Helikopter-Rundflug machen. da musste er aber noch mal.
Und auf jeden Fall in der am Freitagabend vor dem Rennen nochmal auf dem Mauna Kea. Schön nochmal ein bisschen den.
Nochmal ein bisschen ins
Planetarium.
Also ich, Ich mache den Bike-Check-In und dann fahren wir nochmal auf Mauna Kea hoch abends. Aber genau, ich habe auch keine Jacke mit, weil Hawaii ist ja warm.
Genau, ein bisschen Höhentraining, weil Magnus Dittleff war auch auf 2,6, dann muss ich nochmal auf 3,2.
Oh, was sind das für gute Geschichten, ey. Sonst, wo jeder denkt, ich mache das nach dem Rennen und reiß dann noch ein bisschen rum. Ja, es geht auch andersrum. Man kann auch vorher das machen. Und ich meine, wenn man schon mal auf Hawaii auf eine andere Insel geflogen ist, das ist, man geht in diesen Fliegerreis und rein, weil es so warm ist, läuft da auch die Klimaanlage volles Brett. Also das ist so, du kannst wirklich, du gehst da rein, kurze Hose, Flipflops, aber in den Fliegern denkst du dir, oh, so eine Daunenjacke wäre ganz gut. Das sollte man halt immer wissen. Aber gut, geile Stories. Finde ich schon mal herrlich. Und eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar haben wir einen ganz speziellen Sponsor hier für diese Episode. Und zwar unsere eigene App. Den Pushing Limits Club Nils. Und das ist ja so, wir haben dieses Jahr schon unfassbar viele Bestzeiten erreicht mit Mitgliedern im Club. Oder wir nicht, sondern die Leute haben es erreicht, ihre Bestzeiten. Und es gab auch schon richtig viele Nizza- und Kona-Qualis. Und wenn ihr das, was Nils jetzt hier euch nach Hause in die Wohnzimmer bringt aus Hawaii, bei meiner WM mal starten wollt, dann würde ich euch unseren Pushing Limits Club ans Herz legen, weil die Pläne da drin, die Nils schreibt und alle anderen Features, die haben schon den einen oder anderen nach Hawaii oder Nizza zur WM gebracht und ich würde sagen, Concept approved und ja, Nils, du kannst eh nichts Schlechtes sagen, weil es sind ja deine Pläne, die da drin sind.
Nee. Du bist auch Spacken. Hurra, ja, Wahnsinns. Die funktionieren. Also ich bin auch, habe viele Nachrichten bekommen, dass jetzt auch einige sich freuen, mich hier vor Ort zu sehen, weil sie sich auch mit den Plänen qualifiziert haben. Und auch wenn ich sie dann nicht sofort erkenne, wie vorhin im Supermarkt, freue ich mich dann natürlich tierisch drüber. Und klar, da steckt doch wirklich viel Erfahrung drin, viel Know-how drin. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, denn es sind ja nicht nur Langdistanzpläne drin. Man kann halt permanent switchen. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu anderen Anbietern, dass man jetzt nicht einen Plan für 36 Wochen kauft, sondern dass man halt wirklich alle Pläne in der App hat. Und das lohnt sich definitiv mal auszuprobieren.
Genau, einfach auf pushinglimits.club gehen. Da könnt ihr alles herausfinden. Wie Nils gesagt hat, ist eine All-in-One-Plattform. Das heißt, ein Abo, alles drin, alle Sporternährungsrezepte, alle Auswertungstools, alle Anbindungen wie ein Radraum, der eure Rolle steuert, ihr die Workouts fahren könnt. Ihr braucht kein anderes Tool mehr. Die Trainingspläne von Nils, was natürlich das Herzstück des Ganzen ist. Und aktuell könnt ihr 2 Wochen alle Funktionen kostenlos testen. Geht nicht automatisch in ein Abo über. Und das Ganze einfach, ich habe schon gesagt, einfach unter pushinglimits.club oder auch in den Shownotes. Einfach mal anmelden, App runterladen aus dem Google Play Store, Apple App Store oder über den Browser gehen. Und 2 Wochen einfach mal die Plattform testen und ich sage euch, das wird euch überzeugen. Also, jetzt wieder rein in den Podcast. Hast du schon also irgendwas zum Profirennen gehört, Nils? Also nach den 2 guten
Natürlich. Episoden,
ich drücke hier ein bisschen aufs Tempo, weil wir haben gesagt, wir wollen die Episoden hier maximal nicht 30 machen, Minuten. Sondern nee, 30 Minuten. 30 Minuten deswegen, haben wir gesagt, ich drück drauf. Wir müssen switchen, 15 Minuten sind rum. Age Group Stories gibt's morgen weiter. Was ist bei den Profis los? Hast du Gerüchte, Küche, brodelt irgendwas? Hat Fritz was aus dem Canyon-Haus aufgeschnappt? Was ist da los?
Ja, ich weiß, also ich will ja nicht sagen, wer es erzählt hat. Ich habe aber gehört, dass es wohl keinen Profi mehr gibt, der ein kleineres, also sie fahren alle Mono-Blätter, alle nur noch quasi mit einem Kettenblatt unterwegs und das neue Normal ist 60 plus. Also es fahren mittlerweile wohl alle 60er Kettenblätter plus und es gibt so den ein oder anderen deutschen Profi, der sich davon hat sehr, sehr verunsichern lassen und der sich jetzt auch noch ein 60er Kettenblatt montieren will. Das ist keine 300 Watt Bombenmaschine, also das wurde mir zugetragen. Von wem kann ich jetzt nicht sagen, aber das sind so die Gerüchte, die ich so ein bisschen aufgefangen habe. Also die Mind Games, die scheinen hier wirklich zu laufen. Dann natürlich auch die Position von Gustav Iden wurde nochmal mehrfach diskutiert. Also wohl auch sowohl unter den Profis als auch jetzt unter den Altersklassenathleten. Das haben mich natürlich von den Athleten auch einige gefragt, ob man so fahren kann und ob der tatsächlich so fährt oder ob es Bluff ist. Aber er wurde jetzt halt auch schon ein paar Mal so hier gesehen. Also insofern scheint er wirklich so zu fahren.
Ansonsten, das ist richtig geil. Hast du dazu, ich kretsch mal rein, das Video von Daniel Beckegaard gesehen, wo er dann auch sagt, so, ja, die Norboys jetzt mit ihren Positionen und der eine oder andere Profi überlegt jetzt schon die Position noch vorm Rennen schnell umzuschneiden, guckt so in die Kamera, Lionel Sanders.
Nee, die habe ich jetzt. Das ist zum Beispiel auch so abgefahren, weil wir ja darüber vorher geredet hatten, so diese Zeitunterschied, diese 12 Stunden. Und in Deutschland habe ich wirklich keine einzige Episode verpasst. Und jetzt, seitdem ich hier bin, weil das ja irgendwie, es passt gar nicht mehr so in den Tagesablauf. Klar, wir haben jetzt auch Urlaub, ja, und sind auch irgendwie den ganzen Tag zu dritt unterwegs. Und abends, wenn du es dann normalerweise gucken würdest, wie gesagt, der Abend ist halt hier um 17, 18 Uhr vorbei. Dann bist du halt eher 18 Uhr, 18.15 Uhr, schläfst du halt ein. Aber ich habe wirklich eine Episode auch nur so hackstückelt, also immer nur so zwischendurch. Also ich habe wirklich noch keine Sanders-Episode durchgeguckt, weil ich halt einfach, ja, das nicht so reingepasst hat. Aber gucke ich mir dann mit Sicherheit noch die nächsten Tage an, weil ich meine, ich bin jetzt ja, jetzt sollte der Jetlag wirklich überstanden sein, weil ich meine, wenn wir nachher das Ding beenden, ist es 22:45 so spät, das ist ja jetzt schon wie in Deutschland, also jetzt normale Schlafensgehenzeit. Die Frage ist, ob ich dann trotzdem morgen früh aufstehe. Denn morgen, auch dann ist es wieder, geht's los, AG1 Frühstück im Lava Java, also ich bin noch gar nicht richtig auf der Insel, schon geht's weiter, also freue ich mich tierisch drauf, mal sehen, wer da morgen alles sein wird. Fritz wird auf jeden Fall da sein, weil es, glaube ich, auch ein bisschen Kooperation mit Canyon ist. Und da wird man dann sicherlich auch so den einen oder anderen sehen und da werde ich mit Sicherheit noch andere Gerüchteküchen brodeln hören und mehr aufschnappen, wer jetzt vielleicht ein bisschen Halsschmerzen hat, wer besonders gut vorbereitet ist. Was ich auch gehört habe, dass Rudi van Berg so ein bisschen das Dark Horse wohl sein soll. Also da habe ich jetzt von einigen gehört, dass er in absoluter Topform sein soll. Und wir haben ja darüber gesprochen, Factor, neues Rad, die haben wohl hier sogar auch einen Stand. Also die wollen jetzt wohl wirklich rein in den Triathlon-Markt und es war eigentlich auch angedacht, dass sie schon ein explizites Triathlon-Rad vorstellen. Das hat wohl nicht geklappt, sonst wäre Rudi van Berg wahrscheinlich damit unterwegs. Aber so wie es aussieht, scheint Factor im nächsten Jahr nicht nur das TT-Rad zu haben. Premier Tech Israel fährt ja, glaube ich, mit Factor.
Genau.
Sondern die sollen nächstes Jahr wohl auch dann tatsächlich ein Triathlon-Rad rausbringen. Also nochmal ein Brand, was auf den Markt will und ja auch ein absolutes, ja, hochpreisig Top-Brand. Ich finde die super cool. Haben ja letzte Woche schon darüber geredet, dass ein bisschen noch so ein Underdog ist. Also ganz viele haben die Marke wahrscheinlich noch nicht auf dem Zettel. Aber vielleicht wird sich das ändern und Rudi van Berg ja auch ein absoluter Typ, der vorne auch mit aus dem Wasser rauskommen kann. Dann auch nochmal ganz spannend eben mit Lars gefachsimpelt, wie das so aussieht mit Patrick Lange, ob er den Sprung quasi in die erste schnelle Gruppe schafft, muss man wahrscheinlich, um dann halt einfach vorne mit dabei zu sein. Ja, also definitiv werde ich morgen wahrscheinlich mehr berichten können, was die Gerüchteküche hier auf der Insel, wie die so brodelt.
Ja, es ist spannend. Also es ist schon immer anders, wenn man vor Ort ist. Das ist richtig geil. Man denkt ja mal, man kriegt hier viel mit. Aber sowas, dass jetzt jeder 60er Kettenblatt fährt oder so, da musst du wirklich alles konsumieren und alles gucken, ob es irgendwo schon Bike-Check-Ins gibt und sowas. Und wenn du dann so viele Athleten auf der Insel hast, das ist jetzt für dich halt optimal, weil du hast jetzt Augen und Ohren überall. Also du hast ja dein Angie Training 13, hast du überall rumlaufen und die werden immer schön berichten, wenn es wieder irgendwo was Neues gibt, sodass wir ja hier die nächsten Tage wirklich, wirklich wahrscheinlich nichts verpassen und ja, du alles hören kannst. Dann gucken wir mal, ob irgendwer nicht 60er Kettenblatt fährt, aber ja, 60er Kettenblatt macht halt Sinn auf der Strecke, ne? Du hast halt nur HV hoch und das ist jetzt auch nicht so, dass das super, super steil ist, dass du dann da nicht mehr hochkommen würdest. Also ich würde sagen, der Strecke 60er Kettenblatt macht absolut Sinn und sollte man machen. Hast du noch irgendwas gehört von irgendwelchen Profis oder ob irgendwer noch sein Cockpit wirklich umgebaut hat aus Angst vor den Norwegern oder war es das schon als erstes von den Profi-Gerüchten, die du gehört hast? Bist ja noch nicht so lange da.
Nee, tatsächlich, Cockpits war irgendwie einfach nur so das, was glaube ich jetzt auch bekannt ist, ne? Also wo noch eben am Tisch drüber diskutiert wurde, war natürlich die Position, habe ich ja schon gesagt, von Gustav Iden und der hat ja irgendwie zwei Flaschen wohl nebeneinander. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast oder ob das schon nach Europa transportiert wurde. Also der hat halt diese normale Trinkflasche, die in der Mitte immer ist, wo ja viele auch die Dinger übereinander haben, wie Sam Laidlow, hat er tatsächlich wohl nebeneinander. Und die sind dann so, dass er dann seine Brust darauf ablegen kann. Weil er wohl, seine Arme sind ja wirklich so extrem lang gestreckt, dass es halt wirklich so konzipiert ist.
So kann er die Brust Position quasi halten.
So wird wahrscheinlich dann die Position gehalten, dass er halt einfach wirklich seinen Oberkörper auf diesen beiden zwei Trinkflaschenhaltern ablegt. Und dann hat er halt nicht mehr diese Last auf den, ja, Smartass. Absolute Smartass. Also das ist natürlich schon extrem spannend. Und dann, ja, du hast es gesagt, das ist wirklich so, ich meine, man rennt sofort in Jan Sippersen, den ich weiß nicht, wann ich Jan das letzte Mal gesehen habe, und dann rennst du im Supermarkt, wirst du sofort von irgendwie einem Deutschen angesprochen, der dich erkennt. Das ist halt einfach wirklich, Kona ist halt einfach klein. Und ich habe es ja eingangs auch schon mal erzählt, ich bin 8 Jahre nicht mehr hier gewesen und trotzdem weißt du irgendwie sofort wieder die Wege. Ich bin dann zum Safeway, bin ich irgendwie falsch abgebogen, als ich eben noch einkaufen wollte, war dann bei Walmart, ach nee, der ist ja eine Straße weiter unten, aber jetzt zum Beispiel auch das Quartier, da guckst du jetzt nicht irgendwie bei Google Maps, wie du langfahren musst, weil so viele Straßen gibt's halt hier einfach gar nicht. Also diese Atmosphäre, die hat's halt hier wirklich, und wir hatten ja das letzte Mal diese Umfrage, ob Hawaii irgendwie so eine extra Motivation ist, mit Triathlon anzufangen, oder ob das halt groß in den Köpfen drin ist. Und was halt wirklich toll war zu sehen, ist jetzt auch bei den Athleten am Tisch, wie froh die einfach alle sind, dass sie hier sind. Also auch Tino, der in Hamburg einen Wahnsinns, einen super Ironman-Premiere gemacht hat mit Sturz, allererster Ironman, 8 Stunden 29, der jetzt hier mit Sicherheit auch mit Ambitionen hinfährt, ein richtig gutes Rennen zu machen. Der sagt dann halt selber, ey, dann schwimmst du da, auf einmal kommt dir dann mitten im Pazifik ein Frodeno entgegen oder ein Matt Hansen fährt an dir vorbei, und da wären halt einfach so Top-Altersklassen-Athleten, die halt ja zu den Besten in ihrer Altersklasse gehören, sind halt auf einmal wieder so Fanboys, weil die das halt so nicht kennen, und beim Training, das halt die auf jedem Tag wieder zu sehen, das kennt man so ja auch nicht, weil halt einfach hier jetzt wirklich alle innerhalb der letzten 7 bis 10 Tage auf so kleinem Feld ist, dann hast du halt die, die einfach wahnsinnig dankbar sind, dass sie es überhaupt geschafft haben, sich zu qualifizieren, und für die das halt hier so diese absolute Once-in-a-Lifetime-Experience ist. Gestern war es, was zum Beispiel auch ganz faszinierend war, das habe ich ja tatsächlich als Athlet nie erlebt, als Profi dann ein einziges Mal, dass beim Schwimmtraining extrem viele Delfine draußen waren. Also gestern war wirklich beim ganz normalen Pierschwimmen waren wohl 30 Delfine und auch Mini-Delfine unten, also da war Basti zum Beispiel, der hat mir dann gleich eine WhatsApp geschrieben, meinte, Alter, ich bin endlich mal mit Delfinen geschwommen, und das war wohl auch so ein unglaublich tolles Gefühl. Dann hatte einer von der Truppe noch eine GoPro dabei, dann haben sie halt noch richtig, richtig coole Aufnahmen gemacht von den Delfinen, die dann halt unter denen durchgeschwommen sind und sowas alles. Und du hast halt einfach gemerkt, dass du jetzt irgendwie jemand hier auf der Insel hast, der da ist und der sagt, ist jetzt irgendwie nicht so richtig cool, das gibt's eigentlich nicht. Also jeder, der halt hier ist, der ist jetzt wirklich absolut geflasht und ist einfach total happy, da zu sein, und das passt irgendwie zu dem, was wir ja letzte Woche auch abgefragt haben, also ob man es gemacht haben muss oder nicht. Natürlich kostet das Geld, natürlich muss man sich das auch leisten können und wollen, also, aber irgendwie jetzt so nach ein paar Stunden auf der Insel muss ich schon auch sagen, das ist richtig, richtig cool zu erleben, wie die Leute drauf sind und wie das halt, ja, wie happy die halt sind.
Aber sag mal, du erzählst ja jetzt so, dann hast du den getroffen, da hast du den getroffen und dann kommt dir Jan Frodeno entgegen und so. Und ich meine, du hast es ja, Ironman Frankfurt ist ein bisschen schwieriger, weil so in der großen Stadt alles ein bisschen mehr untergeht, aber so in Rot zum Beispiel ist ja auch alles so, wenn du ins Freibad gehst, ist immer irgendein Profi da, der da auch schwimmt, und auf der Radstrecke siehst du wen, auf der Expo siehst du wen, da ist das ja irgendwie ähnlich, ne, dass die Profis auch immer sichtbar und nah sind und überall auch da unterwegs. Aber so wie du es jetzt erzählt hast, ist vom Gefühl jetzt, ich meine, du bist jetzt das erste Mal als Nicht-Profi ja da, ist es dann doch nochmal wieder anders oder ist es vergleichbar?
Nee, ich bin jetzt tatsächlich das vierte Mal als Trainer schon da. Also ich mache jetzt wirklich so das Dutzend voll, 8 Starts und jetzt tatsächlich das vierte Mal als Trainer auch. Ich glaube tatsächlich, das ist einfach, weil du natürlich auch so diese, du hast ja nicht diese geballte Weltspitze der Profiathleten. Die hast du ja in Rot nicht da. Du hast in Rot so 3, 4, 5 oder 6 Superstars. Und dann hast du halt irgendwie, dann klar hast du dann irgendwie noch so die deutschen Topathleten, aber dass du halt so, ja, so halt auch diese internationalen Superstars, dass du die halt alle auf einem Fleck hast. Und ich finde so in Rot, da kommen ja auch die, also wann bist du auch als deutscher Athlet in Rot? Also allerfrühestens noch Mittwoch oder dann vielleicht Donnerstag, aber auf Hawaii bist du als Europäer ja doch schon deutlich früher und die Profis sind auch schon deutlich früher da. Das heißt, du hast ja viel, viel mehr Zeit, auch Berührungspunkte zu haben. Und ich glaube, dadurch siehst du die halt einfach irgendwann mal alle und dann auch so Ali Drive. Du kannst ja hier eigentlich nur am Ali Drive laufen, irgendwo anders kannst du auch am Highway laufen, aber der Großteil läuft am Ali Drive. Das heißt, da siehst du die Leute dann halt auch immer. Und ich glaube, dass du einfach dadurch, dass es hier so klein ist, ist es ja doch nochmal alles viel, viel, viel geballter als in Rot. Und ich glaube, dass es das halt so besonders macht. Und dann natürlich, ich meine, klar, das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden, das ist halt einfach ein unfassbarer Trip hierher, ne? Also das ist ja wirklich so lang und das ist halt einfach auch da nochmal so dieser Klimawechsel und es ist ja einfach auch wirklich ein komplett anderer Lifestyle. Also jetzt auch diese Tage in Oahu, das ist halt einfach so sensationell, das ist halt einfach so cool, dieser Lebensstil hier, dieses das läuft hier halt einfach alles langsam ab. Also Honolulu ist ja so die größte Stadt auf Hawaii mit 670.000 Einwohnern und trotzdem hast du halt, das ist alles irgendwie so entspannt und so cool und die Leute sind da morgens am Strand und genießen irgendwie, die genießen halt wirklich ihr Leben. So, und das ist, du hast halt einfach, wenn du hier auf Hawaii bist, hast du komplett eine andere Geschwindigkeit. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch dafür sorgt, dass dieses Rennen halt einfach auch nochmal für einen persönlich ein ganz anderes Erlebnis wird. Und klar prallen natürlich auch zwei Welten aufeinander. Also das muss man halt auch sagen. Auch jetzt so die Leute, mit denen ich gesprochen habe, jetzt auf Oahu und habe gesagt, ich fliege nach Kona. Oh Mist, da ist ja der Ironman, müsst ihr aufpassen und ist tierisch viel Verkehr und nervig und ist super voll. Also da merkst du dann halt auch mal wieder so diese Kehrseite der Medaille, dass halt die Locals nicht alle happy sind, auch bei der Autovermietung. Und ja, achten Sie darauf, Ironman findet statt. Da sind viele Straßen gesperrt. Und also du merkst halt schon, die Locals schreien nicht Hurra, wenn das Wochenende ist. Ja, sicherlich die hier irgendwie Apartments vermieten, aber das sind halt die geringsten und die sind wahrscheinlich auch keine Locals, sondern irgendwelche reichen Kaliforniens, die hier einfach nur ihre Wochenendbuden vermieten. Aber es ist schon irgendwie was ganz Besonderes und wenn man dann wieder hier ist, merkt man das auch sofort. Also ich habe total Bock, morgen, ich meine, ich bin gelandet und ist sofort die Sonne untergegangen und morgen dann hier wieder so diesen Spirit. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt tatsächlich morgen früh an Pier schaffe, aber eigentlich habe ich da schon auch Bock drauf. Wobei das jetzt auch zum Beispiel wieder so voll ist am Pier, dass du da nicht mal mehr normal schwimmen kannst, weil es halt einfach zu voll ist. Also das war wohl heute schon der Fall. Aber definitiv werde ich auch noch reinspringen. Da freue ich mich aber echt drauf.
Klar musst du zum Pier. Also das ist ja gar keine Frage, Görke, Mensch. Stell den Wecker und geh da hin, du faules Stück. Wichtig ist aber noch, du hast aus Oahu schon ein Bild gepostet von so einem Surferturm, von so einem Lifeguard-Turm mit ganzen Surfbrettern daneben und so einem Dude, der im Hintergrund war, aber ich habe noch kein Bild von dir mit Surfbrett gesehen. Das haben wir im Vorfeld besprochen. Das ist noch meine Aufgabe, bevor du zurückfliegst. Das Bild will ich von dir noch sehen. Und wenn du dir von irgendwem da kurz so ein Board ausleihst und surfermäßig über den Strand gehst, das ist mir egal, wie du das organisierst, aber das ist noch wichtig und auf jeden Fall wirst du morgen früh da reinspringen. Das ist doch gar keine Frage. Das ist doch, deswegen bist du doch da für das Erlebnis. Schwing deinen Arsch.
Nein, das weiß ich doch. Ist ja auch klar. Aber es ist ja das AT1-Frühstück ist halt 8.30 Uhr. Aber dann kann ich schon, klar, du hast recht, 7 Uhr bis 8 Uhr. Das krieg ich schon irgendwie hin. Läuft.
Siehste.
Wird gemacht.
Läuft doch. So, 30 Minuten sind rum jetzt. Hard Cut.
Wahnsinn.
Hard Cut. Es geht schnell. Wir müssen immer gucken, dass wir die Themen runterkriegen. Vor allen Dingen morgen wirst du viel mehr Themen noch haben noch als heute, weil du bist ja gerade erst da. Es geht jetzt erst los. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was du morgen berichten wirst. Und ich habe mir überlegt, ich gucke mir gar nichts an, Hawaii, sondern ich vertraue voll auf dich, was du mir morgen erzählst.
So machen wir es, hervorragend. Niki, boah, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich gehe gleich ins Bett und dann hören wir uns morgen ein bisschen früher wieder, damit ihr euren Kona Coffee mit Nick und Nils, das ist doch was. Wahnsinn. Da haben wir den Titel. Kona Coffee, den kann man auch abends trinken.
Tschüss, bis morgen.
Aloha.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.